Handelsblatt Mindshift mit Carina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
Früher managte Insa Klasing die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken, KFC. Nun macht sie mit ihrem eigenen Startup The Next We aus anderen gute Chefs. Warum sie das kann? Zweimal in ihrer Karriere musste sie unfreiwillig lernen, zu delegieren und ihren Führungsstil radikal anzupassen. Das erste Mal im Jahr 2016. Damals war Insa Deutschland-Chefin von KFC und brach sich bei einem Reitunfall beide Arme. 6 Wochen konnte sie nicht ins Büro, verbrachte die Zeit im Krankenhaus und der Reha. Danach konnte sie erstmal nur für 2 Stunden am Tag zurück. Für sie als Workaholic der absolute Horror. 4 Jahre später, im März 2020, steckte Klasing sich bei einer Chorprobe in Berlin in der Frühphase der Pandemie mit dem gefährlichen Coronavirus an. Es folgten eine Lungenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündung und dann auch noch ein Krankenhauskeim. Heute sagt die Unternehmerin, wer mehr als 2 Stunden am Tag führt, macht was falsch. Sie fordert ein radikal anderes Führungsverständnis. Statt alles kontrollieren zu wollen, sollten Chefs ihren Mitarbeitern viel mehr Freiheiten geben. Ansonsten geht es nämlich bergab mit Deutschlands Unternehmen. Die Ostfriesin, die in Oxford Volkswirtschaft, Politik und Philosophie studiert hat, spricht mit uns über Stolpersteine von New Work, über die Ego-Falle, ihre größten Lehren aus beiden Schicksalsschlägen und die Frage, wie lange eine gute Chefin arbeiten muss. Viel Spaß beim Zuhören.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, hi, schön, liebe Insa, dass du da bist. Ich freue mich mega, dass das alles jetzt klappt. Du bist ja auch immer sehr busy und ja, bei so einer 2-Stunden-Chefin ist ja Zeit eigentlich ein knappes Gut, ne?
Das ist so.
Heute ist Montag, der Tag, an dem wir quasi unsere Aufnahme machen. Donnerstag werden wir gesendet. Müssen wir eigentlich mal so auf den Freitag gucken oder eigentlich mal so ein durchschnittlicher Tag? Du als Chefin bei The Next We. Wie viel arbeitest du da so?
Also letzten Freitag bin ich um 10 angefangen. Ich war so kurz vor 7 fertig, also 19 Uhr. Ich habe eine Stunde Mittagspause gemacht. Also denke ich, bin ich so auf 8 Stunden gekommen und das ist auch ein repräsentativer Tag.
Bei mir ist manchmal ein bisschen länger und so, aber ich bin ja auch keine Chefin. Ja, jetzt, wenn man so dein Buch im Kopf hat und so ein bisschen die Anmoderation ja auch schon verfolgt hat, dann denken die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht, warte mal, das sind ja auch eigentlich irgendwie mehr als 2 Stunden, was die da arbeitet. Mir ging das tatsächlich auch so. Ich habe das Buch ja auch gelesen, bevor ich das Interview vorbereitet habe. Ich fand es übrigens sehr gut.
Danke.
Das heißt der 2-Stunden-Chef und als ich das in den Händen hatte und dann dachte ich irgendwie so beim Lesen, so, wie macht sie das denn irgendwie nur 2-Stunden-Chefin und dann geht die nach Hause? Was macht sie denn dann irgendwie so? Also passiert dir das öfter, dass Leute irgendwie enttäuscht sind und sie denken so, oh scheiße, das ist gar kein Buch, wo ich jetzt lerne, nur 2 Stunden lang arbeiten zu müssen.
Ja, so what? Etikettenschwindel.
Ja, genau sowas.
Also erstmal muss man natürlich sagen, wenn man die Prinzipien, also für nach dem Autonomieprinzip tatsächlich stringent anwendet, dann ist es durchaus möglich, nach 2 Stunden auch nach Hause zu gehen. Aber das Konzept ist tatsächlich, 2 Stunden zu führen, tatsächlich auf keinen Fall mehr. Also ich sage immer, wer mehr als 2 Stunden am Tag führt, der ist übergriffig. Aber tatsächlich durchaus diese 2 Stunden auch aufzubringen, das ist für viele sogar viel, wenn sie sich dann mal Gedanken machen darüber. Und mit dem Rest der Zeit kann man natürlich nach Hause gehen, wenn es wirklich gut läuft. Oder, also was ich eben vorschlage, ist, diese Zeit zu nutzen für das Thema Zukunft. Die ist unglaublich komplex, unglaublich volatil, unberechenbar in einer digitalisierten, globalen Welt. Und das ist aus meiner Sicht Chefsache. Aber natürlich, wer auch dafür brillante Menschen hat, die das alles auf Vorlage erarbeiten, der braucht natürlich selbst das nicht mehr zu machen. Und die anderen Themen sind Kunde, also wirklich möglichst nah am Kunden zu sein und Netzwerk und eben das Netzwerk auch zu nutzen, um dort Lösungen für die Zukunft auch in anderen Branchen zu finden. Also nicht auf der klassischen Verbandstagung, sondern wirklich auch außerhalb des normalen Netzwerks, um eben auch Gruppendenken zu vermeiden.
Hm. Bevor wir jetzt nochmal gleich konkreter gucken, was man in diesen 2 Stunden, die du quasi als Maximum anführst, was man da konkret tun und vor allen Dingen lassen sollte, habe ich mich gefragt, gibt es irgendwie auch so ein Mindestmaß an Zeit? Also kann man auch zu wenig Zeit in Führung pro Tag investieren?
Absolut. Das kommt, es ist schwer, da eine Minutenzahl zu definieren, weil es sehr kontextabhängig ist. Als wir gegründet haben bei The Next Read, da hatten wir gar keine Mitarbeiter am Anfang. Da waren wir 3 Gründer. Also da braucht es 0 Minuten für Führung am Tag. Und was dann das richtige Maß ist, um wirklich alle Führungsaufgaben, die ich in meinem Buch Der 2-Stunden-Chef propagiere, wirklich denen gerecht zu werden, das hängt tatsächlich sehr stark davon ab, wie viele Mitarbeiter genau man hat. Und wie viele davon auch Direct Reports sind, also direkt an einen berichten.
Und wenn man jetzt, also warum ist das so wichtig, dass man überhaupt sich die Zeit dafür nimmt? Also ich kenne zum Beispiel eine Unternehmerin, die ist so absorbiert von ihrer Arbeit auch, dass sie, selbst wenn sie es wollte, eigentlich im Moment überhaupt noch gar nicht dazu kommt, so diese Führungsarbeit zu machen. Also sich wirklich auch um die Mitarbeiter zu kümmern und denen irgendwie ein Gefühl auch ja von Wertschätzung oder Feedback zu geben. Das ist doch eigentlich ziemlich gefährlich, oder?
Absolut. Also das rächt sich irgendwann. Vielleicht nicht sofort, aber es wird sich auf jeden Fall in Mitarbeiterzufriedenheit ganz klar zeigen, wenn man das messen würde. Und auch Retention, also wie lange bleiben denn die Menschen? Also an der Fluktuation kann man das auch ganz gut sehen, was da eigentlich los ist. Auf Dauer kann man das auch sehen in der Anzahl Stunden und Anzahl Schlaf der Chefin, dieser Unternehmerin. Ne? Denn je weniger ich in Führung investiere, desto weniger kann ich eben auch abgeben oder guten Gewissens abgeben. Und dafür zahle ich auch einen persönlichen Preis, indem nämlich alles auf meinem Schreibtisch liegen bleibt, beziehungsweise wenn man eben mit sehr viel Kontrolle führt, tatsächlich auch immer mehr Bälle zurückgespielt bekomme, bis irgendwann die Anzahl Abstimmungen schleifen und die Anzahl Themen sich gegenseitig potenzieren.
Hm, dann ist man so das Bottleneck eigentlich, ne?
Absolut, ja.
Jetzt bist du ja zu deiner These, dass die 2 Stunden Führung pro Tag eigentlich ausreichen sollten, durch deinen Reitunfall gekommen, bei dem du dir beide Arme, ich glaube, mega kompliziert gebrochen hast. Einer war sogar ganz abgerissen.
Ja.
Holy. Da warst du monatelang schachmatt und ich habe mich gefragt, welche Chefin wärst du heute, wenn das nicht passiert wäre, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre? Oder wie lange glaubst du, wärst du noch so in diesem alten, klassischen Führungsmuster irgendwie stecken geblieben?
Ach, ich glaube, wahrscheinlich bis heute. Also das ist ja, also ich muss sagen, ich war vor dem Reitunfall auch kein Micromanager. Das bin ich einfach von meiner Persönlichkeit her nicht. Aber ich hatte schon sehr viel delegiert, aber ich musste dann feststellen, zwischen Delegieren und Loslassen fließt der Mississippi. Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Beim Delegieren entscheide ich, was und wie und an wen ich das abgebe, und beim Loslassen entscheiden andere. Und diesen Sprung hätte ich, glaube ich, nie gemacht ohne diesen Unfall. Deswegen bin ich da tatsächlich sehr dankbar.
Hm. Also der Unterschied ist dann tatsächlich der, dass man die Mitarbeiter so weit ermächtigt, dass sie die Entscheidungen selber treffen und ich eigentlich gar nicht mehr, also bis zu welchem Grad, also wo würdest du sagen, gibt es auch noch Entscheidungen, die Chefsache bleiben sollten?
Genau, also ich glaube, in dem Führungsparadigma Führen mit Autonomie, was ich propagiere, geht es ganz klar darum, dass der Chef den Rahmen für Erfolg setzt. Man kann auch sagen, dass er das Was definiert, also das Was, dazu gehört der Purpose, also der Sinn, wozu machen wir das, die Vision, also wie sieht das aus, wo wir hinwollen, und auch die Ziele. Das alles ist weiterhin Chefsache, aber das Wie kommen wir dahin, das ist aus meiner Sicht ganz klar nicht mehr Chefsache. Das ist etwas, was man abgeben sollte.
Da braucht man wahrscheinlich auch ganz schön viel Vertrauen so in seine Mitarbeiter.
Ja, und deswegen gibt es auch Voraussetzungen, damit Führen mit Autonomie gelingen kann. Und das sind natürlich die richtigen Mitarbeiter. Wenn man den Ball loslässt und da ist niemand, der ihn auffangen will oder kann, dann ist das ein Problem. Mhm. Und andere Voraussetzungen sind zum Beispiel der Umgang mit Fehlern. Also wenn Fehler nicht erlaubt sind, und das ist in vielen deutschen Unternehmen der Fall, auch heute noch, dann wird natürlich Loslassen zum Stillstand führen, weil niemand wagt, etwas zu tun, was auch schiefgehen könnte. Und per Definition wissen wir, wenn wir etwas tun, nicht vorher, ob es gelingen wird oder ob es schiefgehen wird. Das wissen wir einfach nicht. Gerade wenn man Neues wagt, dann hat man noch weniger Datenpunkte. Und das andere ist natürlich eine geteilte Vision, auch ganz wichtig, denn sonst wird Loslassen im Chaos enden, weil eben jeder das macht, was er glaubt, was richtig ist.
Das stimmt. Es müssen ja eigentlich auch alle irgendwie schon so ein bisschen eingenordet sein.
Sozusagen. Ja. Das hilft auf jeden Fall.
Du hast ja auch was Neues gewagt mit The Next We und dich 2017 mit deinem Bruder und einer Freundin selbstständig gemacht. Das ist quasi ein Coaching-Unternehmen. Ihr macht aus anderen gute Chefs, also wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, was wir gerade so schon zum Teil auch erwähnt haben, was macht einen guten Chef aus und wie wird man das?
Ein guter Chef ist jemand, der ein hohes Commitment für den Erfolg der Organisation hat, der sehr gut den Rahmen dafür abstecken kann, aber gleichzeitig das eben nicht alleine durchzieht, sondern wirklich mit dem gesamten Team dorthin kommt und da eben dem Team tatsächlich Autonomie lässt, auch ganz bewusst die Autonomie des Teams und der einzelnen Teammitglieder stärkt. Und dann eben, glaube ich, sind es wirklich vier Rollen, die dann noch als Führungstätigkeiten überbleiben. Das eine ist der Chef als Visionär, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, also das Was zu definieren. Aber dann gleich an zweiter Stelle der Chef als Ermutiger. Da geht es um Dinge wie Glaube an Erfolg haben, auch Fortschritt feiern, Wertschätzung zu leben. Ganz wichtiges Führungsinstrument, was total unterschätzt ist in Deutschland, wo es ja heißt, irgendwie nicht gelobt ist, nicht getadelt ist schon Lob genug.
Genau.
So rum heißt es.
Ja.
Dann sehe ich den Chef als Coach. Das ist aus meiner Sicht die drittwichtigste Funktion. Ganz wichtig, dort zuzuhören, Feedback zu geben. Auch das hattest du schon erwähnt. Stärken zu stärken. Und dann natürlich der Chef als letzte Instanz. Das hattest du vorhin auch schon angesprochen, dass bestimmte Entscheidungen vielleicht immer noch Chefsache sind. Da kann man jetzt sagen, wieso braucht man den Chef noch als Eskalationsstufe? Also da geht es um Offenlegung von Konflikten, um Entscheidungen, aber auch darum, Eigenverantwortung einzufordern. Nun, wenn der Chef nicht bereit ist zu entscheiden, wenn Dinge wirklich zum Schluss bei ihm landen, dann wird niemand in der Organisation bereit sein zu entscheiden, warum auch. Und deswegen, damit Autonomie funktionieren kann, braucht es den Chef eben noch als letzte Instanz.
Du hast also einen Bereich, den ich auch ganz interessant finde, so ist so das, der Ermutiger und die Mitarbeiter, denen Wertschätzung gibt für ihre Arbeit und auch Feedback gibt und so. Jetzt, wenn ich so denke an die Zuständigkeiten, wäre das nicht eigentlich auch eine klassische Aufgabe für eine richtig, richtig gute Personalabteilung, also für den HR-Bereich? Und wenn jetzt, sage ich mal, wenn wir die ideale Firma denken in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wenn die jetzt einfach einen guten Psychologen einstellen oder einen guten Coach, dann könnte man doch die Aufgaben auch noch dem Chef abnehmen, oder?
Also auf gar keinen Fall. Ich glaube, Menschen sind wirklich Chefsache. Also das ist, in der Wissensgesellschaft sind Menschen die einzigen Produktionsfaktoren. Ja, das kann man sich mal rational zu Gemüte führen. Und Wertschätzung ist, oder auch überhaupt Resonanz, ist so ein integraler Bestandteil von menschlichen Beziehungen, dass das nichts ist, was man delegieren kann. Wertschätzung ist am Ende ein Mindset, mit dem man morgens aufsteht und mit dem man der Welt begegnet. Und das fällt eben bei vielen einfach hinten runter unter dem Druck des Tagesgeschäfts. Und man ist dann schnell nur noch bei sich, statt zu gucken, was wird mir da entgegengebracht und das eben auch mal wahrzunehmen und wirklich wertzuschätzen.
Dabei kostet es ja nicht viel. Es ist ja wirklich, eigentlich ist ja Wertschätzung ein kostenloses Tool, was wirklich bei minimalem Aufwand einen ganz, ganz großen Effekt eigentlich schon hat.
Ja.
Ich habe bei meiner Recherche, ist mir ein interessantes Streitgespräch nochmal in die Finger gekommen, das ein Kollege von mir vor 2 Jahren fürs Handelsblatt geführt hat. Zwischen dir, dem Investor und Tech-Guru Frank Thelen und dem, sei schon eher ein Manager der alten Schule, bald 80-jährigen Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Der Grupp hält von New Work nicht besonders viel, das sagt er auch öfter mal in irgendwelchen Gastbeiträgen oder Interviews. Und der Frank Thelen kam sich zumindest in dem Gespräch, ich will es jetzt mal darauf beschränken, ich kenne ihn ja nicht persönlich, als unentbehrlich vor und findet es eigentlich auch gar nicht so verkehrt, wenn jetzt so jemand wie Elon Musk nachts in der Firma schläft und, ich weiß nicht, Mitarbeiter kontrolliert und guckt, ob auch alles irgendwie richtig gemacht wird. Ihr seid ja spezialisiert darauf, genau solche harten Nüsse irgendwie zu knacken und da so einen Mindset-Wandel zu provozieren. Wie kriegt man das denn hin, gerade bei solchen Hardlinern, sage ich jetzt mal?
Also weder Herr Grupp noch Frank Thelen waren bei The Next Week bisher im Programm. Deswegen. Und selbst wenn sie dabei gewesen wären, dürfte ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, weil das ja alles anonym und streng vertraulich ist, was die Teilnehmer dann innerhalb von diesem Programm mit uns teilen, beziehungsweise mit ihrem direkten Coach. Es ist grundsätzlich so, dass natürlich, wir machen immer maßgeschneiderte Programme, immer 12 Wochen für Unternehmen. Es geht immer um eine bestimmte Aufgabenstellung und häufig ist es tatsächlich New Leadership. Also wie verändern wir unsere Führung, um generell einen Kulturwandel herbeizuführen oder auch einfach Herausforderungen, also externen Herausforderungen in der Branche gerecht zu werden. Also eine höhere Innovationsgeschwindigkeit zum Beispiel, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Oder eben, also aktuell machen wir gerade ein großes Projekt bei einem bekannten Konsumgüterhersteller und die müssen eben in kürzester Zeit klimaneutral werden. Und das ist eine ganz große Herausforderung, das eben so schnell hinzubekommen. Und da hat der CEO ganz klar gesagt, das schaffen wir nicht mit der gleichen Führung wie vorher.
Ja, gut.
Und dann werden wir geholt und bauen eben diese Programme dann, um genau diese Thematik zu lösen. Und natürlich gibt es dann Menschen, und das ist in der Regel die Mehrheit der Teilnehmer, die lieber an dem alten Führungsmodell, häufig führen mit Kontrolle, festhalten wollen. Das ist ganz normal. Wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere und natürlich fühlen wir uns wohler in der Komfortzone, die wir etabliert haben. Das hat die Evolution auch so vorgesehen. Also die Verharrungskräfte sind sehr stark ausgeprägt, weil das eben viel zu viel Energie kostet, sich ständig neu auszurichten und immer wieder neu zu entscheiden. Und dann kommen natürlich viele Argumente, wie auch in diesem Streitgespräch, dass das ja alles gar nicht anders geht, als man es eh immer schon gemacht hat, nämlich mit Kontrolle und mit sehr viel Stunden und alle Mitarbeiter eben an einer sehr kurzen Leine, in Anführungsstrichen, zu halten. Also wir in den Programmen arbeiten wir mit jedem Teilnehmer einzeln und diskutieren eben das persönliche Mindset von dieser Person. Aber grundsätzlich kann man schon in dieser Debatte sagen, dass ein Elon Musk, der in der Fabrik übernachten muss, damit das Model 3 vom Band läuft, was es ja vorher nicht getan hat, diese Art von Intervention ist einfach überhaupt nicht nachhaltig für Erfolg. Und wir setzen in unseren Programmen immer bei einem übergeordneten Firmenziel und einem persönlichen Ziel an. Und da wird den meisten Teilnehmern spätestens in der dritten Session klar, dass sie ihr persönliches Ziel nicht erreichen werden mit diesem Mindset von Kontrolle. Und dann, das ist eigentlich, da sind sich eigentlich alle einig, dass das nicht nachhaltig ist. Wenn eine einzige Person nur dazu führen kann, dass am Ende ein neues Modell an Elektroautos wirklich terminfristgerecht vom Band rollt, dann ist das auch für Investoren ein großes Problem. Mhm. Wir reden immer im Startup von dem Bus Factor. Also wie groß ist der, also wie viele Leute müssten vom Bus überrollt werden und dann passiert nichts mehr in der Firma. Und wenn der Bus Factor n gleich 1 ist, dann gibt es ein großes Problem.
Absolut. Es ist interessant, ein anderes Narrativ, ich habe das gestern Abend mit meiner Freundin diskutiert, das Beispiel Elon Musk, die sagte, man könnte das ja auch so sehen, dass er sich nahbar geben will, also dass man das auch als ein Zeichen von der Wertschätzung sehen kann, dass er nicht da oben in seinem Elfenbeinturm der Obervisionär ist, sondern den Mitarbeitern am Band und so zeigt, hier, ich bin einer von euch. Und ich sehe hier, was ihr zu tun habt und ich packe mit an.
Absolut. Wenn man in der Absicht sich involviert, zu sagen, dass ich weiß, es ist eine schwere Situation. Also Mac Whitman von eBay hat das zum Beispiel gemacht in Krisensituationen, wo eben der Server down war und das ein Riesenproblem für eBay war. Dann ist sie bis nachts um 4 bei den Entwicklern gewesen, hat den Pizza gebracht. Also sie selbst konnte noch nicht programmieren, aber hat eben ihre Unterstützung gezeigt. Ich glaube, das ist an sich überhaupt nicht schlecht. Elon Musk hat es aber in der Absicht gemacht, so, ihr kriegt es jetzt hier nicht hin. Immer und immer wieder kriegt ihr es nicht hin.
Wichtig.
Und ich tauche jetzt auf und ich werde euch jetzt zeigen, wie es geht.
Ja, genau, weil er nicht loslassen kann.
Genau, weil es halt ohne ihn nicht geht. Er ist halt unersetzlich. So.
Mhm.
Und also von daher, es ist nichts an sich schlecht. Es kommt immer darauf an, in welcher Absicht man es tut. Und es ist auch nicht schlecht, was schlecht oder gut, was Elon Musk getan hat. Es ist nur dysfunktional für nachhaltiges Wachstum und damit für nachhaltige Profitabilität. Und das ist das größte Argument, was ich ja auch in diesem Streitgespräch angebracht habe, dass dieser Führungsstil einfach ausgedient hat.
Ich meine, man sieht ja auch tatsächlich, wenn dieses N gleich 1 sehr krass ist, wie das zum Beispiel bei Apple war, Steve Jobs, dass die erstmal wirklich gucken mussten, so wie kriegen sie das geregelt für die Zukunft? Ja. Wo kommt jetzt der andere, ja, der nächste Visionär her? Das war ja schon, ja, ein Prozess, den die da erstmal zu bewältigen
hatten. Absolut. Und so eine Innovationskultur baut man halt nicht über Nacht auf. Ne? Und es ist einfach so. Also Elon Musk ist auch ein genialer Visionär und hat wirklich die größten Dinge auf die Straße gebracht. Also ich bin ein großer Fan von vielen von den inhaltlichen Dingen, die er einfach leistet. Und es gibt nicht viele Steve Jobs und Elon Musk, das muss man auch sagen, die sind schwer zu ersetzen. Mhm. Aber umso wichtiger ist es, dass man eben eine Kultur schafft, eine nachhaltige Kultur, in der die Prinzipien gelebt werden, mit denen die eben die Welt verändern. Also Steve Jobs hat ja auch sehr viele Prinzipien in seiner Arbeit eigentlich intuitiv angewandt. Und dann geht es darum, die eben, wir sagen immer, from tacit to explicit, also vom Unterbewussten wirklich das bewusst zu machen und dann auch zu verankern.
Hm. Jetzt warst du ja bei Kentucky Fried Chicken als Deutschlandchefin. Warst du ja quasi das N gleich 1.
Nein, das stimmt nicht.
Okay, du hast dann ja nach dem Reitunfall oder gerade wegen des Reitunfalls, also es lief total super dort, also es ist wirklich beeindruckend, das Geschäft hat sich verdoppelt, du hast 2600 neue Jobs geschaffen, so nach, auch mit deinem Führungsprinzip und so. Weißt du, ob das heute noch dort angewandt wird?
Das müsstest du meinen Nachfolger fragen.
Das mache ich.
Aber die Frage ist eine gute. Also schon als ich da war N gleich 1 nicht mehr gelebte Realität. Also ich konnte dann ja auch wirklich für längere Zeit abwesend sein und habe dann ja die Erfahrung gemacht, dass eben dieses Loslassen, dieses dann, als ich wieder da war eben der linke Arm noch in der Schlinge und der rechte Arm im Gips. Und da war ich wirklich nur 2 Stunden effektiv am Tag. Ansonsten war der Körper noch voll beschäftigt mit Heilen. Wow. Und daher auch dieser Buchtitel. Also es war ja alles nicht ganz freiwillig.
Wollte ich gerade sagen, so Workaholic. Und das ist bestimmt erstmal nicht leicht gefallen, so da nur die 2 Stunden zu können, oder?
Und was dann aber passiert ist, ist, dass die Organisation ja komplett aufgeblüht ist. Also auf allen Ebenen habe ich ganz viel Weiterentwicklung, ganz viel Engagement und ganz viel Energie gesehen und wollte dann eben wissen, da ich eben vorher, wie gesagt, kein Diktator oder Micromanager war, woher das kam. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, eben herauszufinden, warum das so ist und kam dann auf die Lösung, es ist Autonomie. Und das Interessante ist, in der psychologischen Forschung ist das seit 40 Jahren keine Überraschung mehr. Also es ist extrem gut erforscht und dokumentiert, dass Autonomie eines der wichtigsten Grundbedürfnisse von Menschen überhaupt ist. Hm. Und da fehlen einfach die Vorbilder im Management, auch in der Management-Literatur, genau das wirklich zu leben und sich zunutze machen und damit eben auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ich dachte mir dann so, warum musste ich erst vom Pferd fallen und mir beide Arme brechen? Um so auf diese Erkenntnis zu, genau. Und deswegen eben das Buch und so dass eben andere Menschen das auch ohne Armbruch für sich entdecken können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ich meine, das sind ja eigentlich so wichtige Themen, da überschneiden sich ja auch viele Gebiete. Das ist Prinzip der Selbstwirksamkeit. Manchmal spielt Resilienz rein, also wie geht man mit Krisen um in einer VUCA-Welt, wo sich eigentlich alles extrem schnell verändert. Also es ist ja oft Thema von Leadership, was immer wieder auch hier im Podcast auftaucht. Müsste das nicht irgendwie auch schon in der Uni bei Betriebswirtschaft oder sowas viel, viel stärker eingewoben werden? also später muss man es sich mit teuren Coachings irgendwie drauf schaffen oder mit Büchern, die man irgendwie lesen muss oder klugen Podcasts wie unseren, den man hören kann. Ich weiß nicht, verändert sich da was? Kriegst du da ein bisschen was mit, wie das an den Universitäten ist?
Ich bin da gar nicht involviert, aber ich bin absolut der Meinung, dass das absolut Teil des Kanons werden muss, weil dieses Fachwissen einfach eine ganz geringe Halbwertszeit hat inzwischen, weil der technische Wandel so rapide vorangeht, dass das, was wir fachlich lernen können, zum Beispiel in einem BWL-Studium, dass das eben ganz schnell ausgedient hat. Und was viel entscheidender ist, und das geht aber über die Uni hinaus, auch schon an die Schule, ist eine Methodenkompetenz. Also einfach wirklich zu lernen, also wirklich immer wieder neu sich Dinge aneignen zu können, wenn die Alten ausgedient haben. Kollaboration ist unglaublich wichtig. Ich glaube, da kann schon in der Grundschule viel mehr gemacht werden, dass Kinder eben in Gruppen gemeinsam Dinge erarbeiten. Und dann einfach auch eine Vermittlung von Werten, wie zum Beispiel Neugier. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage für lebenslanges Lernen, um im Prinzip dieser VUCA-Welt gerecht zu werden. Und das klassische Studium, wo man eben wirklich Fachwissen auswendig lernt und in Klausuren reproduziert, das ist aus meiner Sicht keine gute Vorbereitung für erfolgreiches Wirken in der VUCA-Welt.
Sehe ich auch so, ja. Sprechen wir mal über euer Geschäft. Das heißt The Next We. Ganz interessanter Name. Damit bietet ihr digitales Coaching an. Viele Leute haben jetzt in der Corona-Krise zwangsläufig ihr Geschäft auf Digitales umstellen müssen und remote und so. Also eigentlich besser hätte man es ja eigentlich nicht vorbereiten können. Hast du dich da gefreut, dass ihr das mal vor...
Absolut. Ich glaube,
2017 habt ihr gegründet. Hast du dann da gesessen und gedacht so, yes, wir haben alles richtig gemacht?
Ja, es ist wirklich so ein bisschen, als wenn jetzt unsere Zeit gekommen ist. Vorher waren wir auch ein bisschen vor der Zeit, dass Menschen gesagt haben, im Ernst, ich soll jetzt Verhaltensänderung und Mindsetwandel über eine App machen mit einem Coach, den ich niemals sehe, denn wir arbeiten mit Audio-only. Und spätestens seit dem zweiten Lockdown brennt bei uns die Hütte, weil ganz viele Unternehmen auf digitale Begleitung umstellen wollen, weil der Bedarf an Begleitung für Verhaltensänderung massiv gestiegen ist. Es ist eine schwierige Zeit für alle, für Mitarbeiter wie Führungskräfte gleichermaßen, mit dieser Volatilität, mit dem Tempo, mit der Ungewissheit umzugehen. Und was dann passiert ist, ist, dass viele sofort eine Lösung haben wollten, aber die bitteschön bewiesen sein sollte. Und das ist uns natürlich sehr zugute gekommen, dass wir eben schon 4 Jahre am Markt waren, hervorragende Kundenreferenzen haben, die dann auch live zugeschaltet wurden zum Teil. Und wir haben einen großen Wandel gesehen, weg von wir pilotieren und dann rollen wir aus. Also wir sehen jetzt viele Anfragen, wo sofort alle ins Coaching sollen. Und da sind diese Kundenreferenzen eben enorm wichtig, weil man das nicht mehr selber testet, sondern sich auf das Urteil von anderen etablierten Unternehmen eben verlässt, die es bereits an großen Stellen getestet haben. Und das hat uns
Und ihr habt ja auch große
geholfen.
Kunden, ne?
Exakt.
Ist jetzt nicht so, dass ihr so, jetzt habt euch schon einen richtigen Namen gemacht. Jetzt sagtest du gerade, ihr habt eine Betreuung, also Audio only. Ich dachte irgendwie,
ja,
man sieht es
ganz
ja
radikal.
Video, oder?
Nein. Also das machen wir ganz bewusst. Das ist immer ein großer Erklärungsaufwand im Anbahnungsprozess. Genau. Also wieso das denn?
Ja, weil man muss doch so ein bisschen die Reaktion auch vom anderen sehen oder Körpersprache oder in die Augen gucken und so.
Genau, das denkt man. Also vielleicht vorweg, wir haben uns spezialisiert auf kollektiven Mindset-Wandel. Das heißt, in diesen 12-Wochen-Programmen wird jeder Teilnehmer, egal ob Führungskräfte oder Callcenter-Mitarbeiter von einem Coach, begleitet zu einem kollektiven Thema, was die Firma vorgibt. Und wir erarbeiten dann ein neues Mindset in dieser Zeit und verproben das dann auch im Tagesgeschäft, also üben das praktisch ein. Und Mindset-Wandel macht Unterbewusstes bewusst und ändert das dann. Und das erfordert ein ganz tiefes Nachdenken. Und in diesem Nachdenken geht es, das ist einfacher, wenn man sich nicht sieht. Es gibt dazu viele Studien, die zeigen, ich glaube, bis zu 55% der Aufmerksamkeit wird durch Video absorbiert.
Okay.
Und das fehlt uns dann, um wirklich an die Kernerkenntnis des Mindset zu kommen. und dieses dann eben auch zu nutzen für die Ergebnisse. Also sprich, mit Audio kommen wir sehr viel schneller, sehr viel leichter an tiefgreifendere und dadurch auch nachhaltigere Ergebnisse als mit Video.
Ach stimmt, deswegen machen wir das ja auch hier als Podcast.
Ja, eben, es ist für mich so ein tolles Gespräch auch, weil wir uns voll auf das Gesprochene, also ich kann dir zuhören und nur auf deine Frage hören und muss nicht denken, oh, wie hat sie jetzt gerade reagiert? Ist das das, was sie hören wollte?
Ja, oder wenn man halt so ein Video hat, dann überlegt man sich ja noch, okay, das sehen dann am Ende alle möglichen Handelsblattleser und Leserinnen. Wie sehe ich aus? Ist jetzt da irgendwas verrutscht? Habe ich irgendwie Lippenstift an den Zähnen oder nicht? Interessant. Kann man denn, du sagtest gerade, das Programm sind 12 Wochen, also 3 Monate. Kriegt man da eine Verhaltensänderung hin? Eine richtig elementare?
Ja, absolut. Aber eben nicht zu einem gleichzeitig, sondern zu einem sehr spitzen Thema. Deswegen ist das Thema Zielsetzung, Zielfindung ganz, ganz wichtig in unserem Prozess. Weil wir dann rechts und links von diesem Thema wirklich alles andere liegen lassen, sondern wirklich ganz tief an diesem einen Thema arbeiten. Hm. Also Beispiel, eine Firma möchte eine Feedback-Kultur etablieren. Jetzt ist das vorherrschende Mindset, also es ist immer individuell, aber die meisten Menschen, die meisten Arbeitnehmer in Deutschland denken, Feedback ist Kritik. Irgendwie ist, wenn man das denkt, dann ist natürlich die Verhaltensweise, die daraus folgt, ist wirklich ja eher eine Zurückhaltung, ne? Dass man das gar nicht so gerne gibt, weil ich möchte auch niemanden kritisieren und ich möchte auch nicht so gern kritisiert werden. Das heißt, wenn jemand mit Feedback kommt, dann bin ich vielleicht auch erst einmal defensiv. Und das Ergebnis ist natürlich, dass man nicht schnell genug lernt, dass aus einer Mücke ein Elefant wird und so weiter und so fort. Mhm. Und also schlechte Auswirkungen, sowohl für die Ergebnisse als auch fürs Klima, das Wie und das Was wieder. Wir würden jetzt dieses Mindset nehmen und das disputieren, also in Frage stellen mit unserer eigenen Mindset-Wandeltechnik. Und dann würde da ein neues Mindset rauskommen, zum Beispiel, also es ist immer völlig individuell, für jeden Teilnehmer etwas anderes, was da eben resoniert mit den unterschiedlichen Motivationsbedürfnissen. Da könnte zum Beispiel rauskommen, Feedback ist wie Daten. Das ist zum Beispiel für Ingenieure oder Entwickler, für die sind Daten was ganz Positives. Und wenn dann jemand kommt und mir Feedback gibt, dann sage ich, ah, interessant, okay, sag noch mal mehr, gib mir ein paar mehr Beispiele, lass uns da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Denn das sind ja Daten, mit denen ich dann auch weiterarbeiten kann. Oder man sagt zum Beispiel, also ich sage immer, tough love ist trotzdem noch love. Also Feedback ist Liebe, könnte man sagen, für Menschen, die eben, ja, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt am Anfang.
Ja.
Weil man natürlich jemanden nur dann wirklich etwas Schwieriges sagt zu seinem Verhalten, wenn er einem wirklich wichtig ist.
Aber wie sagt man denn gut was Schwieriges? Ich kenne zum Beispiel die Methode, die finde ich ganz furchtbar, dass man erst was lobt,
ja,
und dann sagt man so,
Methode.
Oh, hast aber das und das blöd gemacht, und dann gibt man nochmal ein Lob. Und
ja,
das heißt, man
ganz
wird als
furchtbar.
Mitarbeiter, geht man dann schon ins Jahresgespräch und weiß, wenn Lob kommt,
dann kommt dann
schon
ab,
dann denke ich, okay,
genau.
Gleich kommt die Keule raus. Wie geht's denn richtig?
Also ich glaube, man braucht überhaupt keine Techniken üben. Das ist totale verschenkte Zeit. Das Entscheidende ist, mit welchem Mindset man da reingeht. Denn man kann nie nicht kommunizieren. Also das spürt das Gegenüber sowieso. Und wenn es ein wertschätzendes Mindset ist, du bist mir wichtig als Mensch. Und jetzt lass uns drüber sprechen, wie du noch effektiver oder noch wirksamer werden kannst. Dann ist es auch egal, welche Worte man wählt, weil der andere das spürt.
Hm.
Oder man kann dann sagen, ich würde das jetzt nicht sagen, wenn du mir nicht wirklich wichtig wärst. Oder also der andere spürt dann ja, dass man eine größere Vision von ihm hat, als sich eh schon manifestiert heute.
Ja. Sonst würde man ja gar nicht mit ihm reden und ihn direkt rausschmeißen. So, ne?
Ich weiß, du kannst es besser.
Ja.
Und man kann auch, das ist das andere, man kann einfach fragen, wie fandst du es? Wie ist es gelaufen? Weil die meisten Leute wissen es eh. Und ich glaube, dann einfach einen Dialog auf Augenhöhe zu haben, das braucht man nicht üben. Es steht und fällt alles mit Mindset.
Ja.
Mit welcher Haltung gehe ich da rein? Deswegen machen wir ausschließlich Mindset-Wandel. Daraus folgt dann eine kollektive Verhaltensänderung. Aber wir fangen nie mit dem Verhalten an, mit dem Rezept sozusagen. Erst sagst du das und dann sagst du das. Weil das einfach,
genau, es gibt keine Schablone. So. Ne?
Exakt so. Sondern es geht immer darum, mit welcher Haltung begegnest du diesem Problem.
Ja. Jetzt habt ihr ja so mit eurer Art und Weise, wie ihr das macht, also du hast es gerade schon mal angesprochen, ihr habt eine andere Technik als so ganz viele andere Coaching-Anbieter, von denen gibt es ja eigentlich auch gefühlt wie Sand am Meer. So. Aber euch, du sagst, euch unterscheidet auch quasi die Methode, wie ihr rangeht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen was mit kognitive Verhaltenstherapie.
Genau.
Sie habt ein ganz eigenes Rezept. So. Das finde ich schon total interessant. Plus dieses Digitale, plus Audio-Only und so. Jetzt kann ich mir vorstellen, also so, ihr disruptiert ja eigentlich quasi das klassische Coaching. Früher sind dann Coaches dann irgendwo hingefahren. Es fand ganz viel in Präsenz statt. Also vor 10 Jahren waren, glaube ich, 85% aller Coachings irgendwie vor Ort. Mögen das die anderen? Also seid ihr gut gelitten in der Branche, wenn ihr da jetzt so, hier kommt, wir können das mit einer App, wo ihr früher 3 Stunden Gespräche gebraucht habt und so?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, weil wir gar nicht angetreten sind, um Coaching zu digitalisieren. Das machen andere. Da gibt es genug Plattformen, die wirklich, auch in der KI gibt es Forschung, wie man Coaching zukünftig mit Erkennung von Augenbewegungen oder von Entzifferung von Körpersprache, mit Beobachtung per Kamera in Meetings und so weiter, wie man das alles einsetzen kann, um Coaching zu digitalisieren. Mhm. Das ist nicht unser Anliegen. Also wir sehen uns nicht als klassisches Coaching-Unternehmen. Wir bauen die Kategorie Mindset-Wandel, weil wir dafür aufstehen, diese unglaublich wirksame Methode in die Welt zu tragen. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben so viel Mist in der Schule gelernt, was wir nicht mehr brauchen, wo wir uns nicht mehr dran erinnern können. Aber diese Fähigkeit, seine eigene Haltung überhaupt erstmal zu erkennen, ja, also aus dem Unterbewusstsein rauszuholen und dann selber zu wandeln, das ist eine Fähigkeit fürs Leben. Mhm. Das ist unfassbar wichtig und man kann das vermitteln und beibringen. Das ist absolut möglich. Das tun wir im Moment in Unternehmen. Aber das ändert alles. Das ist so ein bisschen, ich glaube, Vivian Green hat mal gesungen, it's not about waiting for the storm to stop, it's about learning to dance in the rain. Mhm. Und das ist der ganze Punkt. Mhm. Das hat Covid uns ja auch so wunderbar bewiesen, wie wenig Kontrolle wir eigentlich über irgendetwas haben und wie schnell die Dinge sich radikal ändern können. Und das ist eine der Schlüsselfähigkeiten überhaupt, die Fähigkeit, sein eigenes Mindset zu erkennen und selber zu wandeln. Das ändert also unser Mindset, unser Denken, unsere Bewertungen, die steuern unser Verhalten und damit natürlich auch unsere Ergebnisse. Und das betrifft nicht nur die Arbeit, sondern eigentlich alles im Leben. Und wie ich das ändern kann, wie ich einer Situation, die ich nicht kontrolliere, die außerhalb meines Einflussbereiches liegt, begegne, wenn ich das ändern kann selber, dann wäre es eine andere Welt, in der wir leben. Also auch Rassismus und Klimawandel, das sind am Ende auch kollektive Mindset-Themen. Und dafür stehen wir auf, um eben diese Mindset-Wandel-Methode in die Welt zu tragen, weil wir glauben, dass die unglaublich wirksam ist.
Also so gesehen ist das Digitalisierte und die Plattform ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck.
Ja, das ist die Hülle. Die App ist die Hülle. Aber das ist also eine schöne Hülle und auch sehr ansprechend. Aber es ist alles gebaut, um die Wirksamkeit dieses Mindset-Wandel-Prozesses in den 12 Wochen tatsächlich zu maximieren. Das ist alles, was da drin passiert, ist aufs Kleinste darauf abgestimmt, um, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, wirklich eine nachhaltige Verhaltensänderung in dieser wahnsinnig kurzen Zeit sehr spitz auf die Straße bringen zu können.
Dann sind ja auch, also sind ja schon, sage ich mal, andere Angebote in dem Sinne gar keine Konkurrenz für euch. Also ich hätte jetzt sonst so ein bisschen den Finger vielleicht in eine Wunde gelegt, die es gar nicht gibt, wie ich gerade feststelle. In Corona-Zeit, es sind ja ganz viele Apps irgendwie aufgeploppt, wo man sich selber irgendwie coachen kann. Clay, Bloom, Self-OP ist sowas, was es quasi im therapeutischen Bereich gibt. Aber auch tatsächlich ja mit dem Hintergrund, dass man auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch sein Verhalten ändern kann. Also welche Einstellung habe ich zu bestimmten Themen, welchen Selbstwert gebe ich mir, welchen Sinn, auch vielleicht auch ein bisschen arbeitsbezogen, welche Glaubenssätze habe ich und so. Da helfen einem diese ganzen Apps ja eigentlich schon dabei und die gibt es ja zum Teil auch kostenlos, aber das ist quasi gar kein Bereich, der euch tangiert, richtig?
Genau, also ich denke grundsätzlich ist das super, dass da so viel passiert, weil natürlich solche Apps erstmal ein Bewusstsein schaffen. Also wirklich zu gucken und gerade in der Psychotherapie gibt es da auch inzwischen Studien, die da eine Wirksamkeit auch belegen. Aber so etwas in der Tiefe zu lösen, also das eine ist zu wissen, mein Mindset ist Feedback, ist Kritik. Aber das andere ist wirklich ein neues Mindset zu entwickeln, was auch für mich Sinn macht und damit mein Leben auch verändert. Also zunächst mein Arbeitsleben, aber man bringt sich ja selbst immer mit. Also auch zu Hause wirkt das, wie ich mit Feedback von meinem Partner oder von meinen Kindern umgehe. Und Das ist unglaublich schwierig. Also das ist so ein bisschen der heilige Gral, das Versuchen ohne einen Coach zu lösen. Weil das Schwierige nicht ist, welche Frage man als Nächste stellt. Das kann man, glaube ich, alles programmieren. Das Schwierige ist, was man mit der Antwort macht. Mhm. Und da ist die KI einfach nicht weit genug, da einen Menschen zu ersetzen, um da wirklich in der Tiefe zu wandeln. Man kann relativ weit kommen, aber wir sehen noch nicht, dass man das ganz am Ende nur mit der KI lösen kann. Mhm. Und das, was noch hinzukommt, also inzwischen, also das sind ja alles auch B2C-Anwendungen zum großen Teil und wir machen ja kollektiven Mindset-Wandel, also wirklich maßgeschneidert für Organisationen, die ein ganz bestimmtes Transformationsproblem haben. Und das hat halt, das braucht sehr, sehr viel Supervision auch, also Qualitätsmanagement. Und es braucht auch ganz viel Beratung am Anfang und während des Prozesses, um das wirklich sehr eng zu begleiten und das zu landen. Sonst schafft man das nicht in 12 Wochen. Und das heißt, es ist nicht so sehr, ladet mal alle eine bestimmte App herunter und dann passt das schon, sondern es ist das, was im Programm dann passiert, was wirklich maßgeschneidert für die Situation ist, was es dann dem Ganzen dann auch eine Relevanz und auch eine Wirksamkeit gibt. Und das kann man eben nicht kostenlos replizieren. Das ist völlig unmöglich.
Was sind denn so im Moment die Top 3 Themen, die so, sag ich mal, im letzten Jahr so aufgeploppt sind bei euren Coaches? Gibt es da irgendwie so eine Tendenz?
Das Thema Nummer 1 ist neue Führung. Am Anfang ging das, also eigentlich in einer postpandemischen Welt. Also am Anfang war das so ein bisschen Führen von verteilten Teams. Aber irgendwann haben alle gelernt, wie man Zoom-Calls macht und wie man trotzdem jemanden in die Augen blickt und auch so ein bisschen einen Check-in macht, dass derjenige okay ist, auch virtuell. Also da haben sich alle sehr schnell wahnsinnig weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht mehr so sehr das Thema, sondern jetzt ist es eher, wie managt man verteilte Teams, also auch eine hybride Arbeitswelt, wo man einen Teil Homeoffice beibehält, aber auch einen Teil zurück. Das sind so Organisationsfragen. Aber dann kommen die tiefen Mindset-Wandel-Fragen, wie gehen wir da miteinander um, wie organisieren wir Arbeit, wie kollaborieren wir, wie bewahren wir die Kultur, auch wenn wir eben weniger Gespräche an der Kaffeemaschine haben. Das sind alles Haltungsthemen, das ist nicht so sehr, wie organisieren wir virtuellen Kaffee, das kann auch helfen. Und das ist mehr, wie gestalten wir also neue Führung für die Gestaltung des viel beschworenen New Normals. Irgendwann wird es ja da sein. Ja. Und ich glaube, die absolute, der Elefant im Raum ist, dass dieses New Normal vielleicht nie kommt. Dass wir, also alle sehen sich ja irgendwie danach. Wir wissen, wie es vor der Pandemie war. Jetzt haben wir 15 Monate, 16 Monate was anderes gelebt. Wir wissen, so wird es wohl nicht bleiben. Und alle sehen sich danach. Jetzt wissen wir, okay, wir sind 3 Tage im Büro, 2 Tage im Homeoffice, so läuft das. Aber was, wenn dieser Grad an Veränderung einfach immer weitergeht?
Ja, ich glaube auch, dass es unglaublich viel negative Kraft abzieht, wenn man immer denkt, so okay, jetzt nach dem Lockdown, jetzt nach denen darf man wieder mehr, sag mal, da wird alles wieder so wie früher. Also das ist quasi, lenkt ja die Energie irgendwo falsch.
Absolut.
Ne? Also muss man damit rechnen, dass alles immer irgendwie auch kompliziert bleibt, ne?
So, und das ist, glaube ich, eine ganz große thematische Herausforderung, ist, wie stellen wir uns da auf? Das ist das, was viele jetzt irgendwie als Marathon empfunden haben. Also ich sehe ganz viele Führungskräfte, die einfach unglaublich müde sind, wirklich richtig erschöpft nach dieser Zeit und die sich so wahnsinnig danach sehen, dass es jetzt vorbei ist. Aber was ist, wenn das, was wir jetzt erleben, das New Normal ist? Wenn es einfach immer weiter so geht, dann braucht man eine andere Haltung, ein anderes Mindset, um eben dieser Unsicherheit und Unberechenbarkeit und wahnsinnigen Volatilität zu begegnen. Hm. Und das wird, glaube ich, ein großes Thema. Mit einhergeht zu diesem Thema New Leadership und Führung der Zukunft, geht tatsächlich auch das ganze Thema Retention. Da sehe ich eine Anfrage, die jetzt enorm steigen wird. Es reden Menschen schon von einem Retention-Tsunami 2022, okay, weil eben viele Arbeitnehmer jetzt eben nach langer Zeit im Homeoffice, jetzt im Sommer waren erstmal alle wieder froh, dass sie wieder grillen konnten und in Urlaub fahren konnten. Mhm. Jetzt im Herbst fahren sie wieder ins Büro, auch vermehrt, also immer mit immer mehr Präsenz, die jetzt gefordert wird. Und fragen sich jetzt wirklich, ob es diesen Weg zum Arbeitsplatz, diese Zeit, die man da investiert, in der man eben nicht bei der Familie ist oder nicht joggen geht oder eben nicht zeitversichert, ob die das wirklich wert ist für diesen Job. Mhm. Und dann werden natürlich die großen Talente zuerst die Möglichkeit haben, eben was anderes zu machen in einem Arbeitnehmermarkt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieses ganze Thema Mitarbeiterzufriedenheit, dass es in 2022 ganz, ganz groß wird, ja, weil es eben darum gehen wird, dann Lücken, die entstehen, die dann gar nicht so schnell nachbesetzt werden können, also wirklich so ein Brain Drain, dann tatsächlich zu kompensieren. Und dann ist dieses ganze Thema Fluktuation und Mitarbeiterzufriedenheit und Zufriedenheitsmessung und so weiter, das ist dann auf einmal kein HR-Thema mehr, sondern dass der Kern davon ist und bleibt gute Führung. Und was gute Führung ist, das ist halt extrem im Wandel in dieser Welt. Und ich glaube, es wird ein Top-Thema werden.
Also, zum Glück, man sagt ja oft, früher war alles besser, aber ich würde sagen, gerade so beim Thema Führung, wenn man auf die letzten 50, 60 Jahre zurückguckt, war vieles überhaupt nicht besser.
Absolut, ja. Und das andere ist natürlich das Thema Selbstführung. Das kommt auch aus dieser übergeordneten Thematik des ständigen Wandels und der Wandelgeschwindigkeit. Ist ganz klar das Thema Selbstführung. Wenn jetzt so viele Führungskräfte einfach müde sind, wie schaffen sie das dann wirklich in vielen Bereichen? Also wir haben auch Kunden, die eine massiv gestiegene Nachfrage jetzt bedienen müssen, also strukturell, Digitalisierung zum Beispiel, auf Jahre, und die versuchen das durch Recruiting zu lösen. Aber es ist nicht durch Recruiting zu lösen in diesem Arbeitnehmermarkt. Und dann wird auf einmal natürlich wieder Fluktuation total wichtig. Aber es bedeutet für mich genauso als Individuum, dass ich mich selber gut führen kann in dieser Zeit und eben auf mich achte, vor allem im Homeoffice, wo die Grenzen zwischen Arbeit und Leben irgendwie fließend sind, auch räumlich, dass ich das schaffe, mit dieser auch Unsicherheit klarzukommen. Es ist nicht so sehr, viele Unternehmen bieten jetzt auf einmal Achtsamkeitskurse an und glauben, das ist die Lösung. Das ist gut, also ich bin gar nicht dagegen. Aber es ist, es ist notwendig, es ist nicht hinreichend aus meiner Sicht. Und viel wichtiger ist wirklich zu gucken, was ist eine Haltung, die Mindset, mit dem ich dem Ganzen begegnen kann, was nachhaltig ist und was wirklich für alle dann ausgewogen ist. Und da geht es um Themen wie Priorisieren. Es geht um die Bereitschaft, Nein zu sagen, Umgang mit Ablehnung zum Beispiel. Also das geht viel, viel tiefer als zweimal am Tag zu meditieren. Das tue ich selbst auch. Also nichts gegen Meditieren, sondern es ist nichts. Es ist kein Allheilmittel. Und da muss sehr, sehr viel getan werden, dass man eben Menschen auch unterstützt, tatsächlich mit dieser neuen Welt klarzukommen.
Ja, im besten Fall ohne, dass man in eine Krise rutscht und total am Ende im Burnout landet oder so. Du hast mal in einem Text für eine Zeitung geschrieben, jede Erfahrung auf dem eigenen Weg ist wertvoll. Man muss nur lernen, die richtigen Schlüsse für sich daraus zu ziehen. Jetzt hast du selber zu Beginn der Corona-Pandemie dich bei einer Chorprobe, du singst sehr gerne, infiziert und bist richtig arg erkrankt, also gar nicht harmlos. Lungenentzündung und hast einen Krankenhauskeim noch bekommen. Inwiefern hat dich diese Erfahrung eigentlich auch nochmal geprägt und verändert? Das war ja quasi nochmal so, du konntest ja danach sicherlich wie nach deinem Reitunfall auch erstmal wieder überhaupt nicht richtig arbeiten lang.
Ja, auch das war, es ist wie so Geschenke, die das Leben einem macht, die man nicht bestellt hat. Und die man
irgendwie, einen sagen so, die anderen sagen so.
Genau, die vielleicht auch ein bisschen scheiße verpackt sind auf Norddeutsch, ja. Und die man eigentlich auch gar nicht so richtig auspacken will. Aber natürlich, das Ganze war im März letzten Jahres. Also inzwischen habe ich da wirklich Abstand und bin tatsächlich auch für diese Erfahrung sehr dankbar, weil sie mich, also ich war 6 Wochen positiv, gleich ganz zu Anfang der Pandemie, und war da die ganze Zeit in Quarantäne. Und natürlich hat das was mit mir gemacht. Und der Effekt war am Ende, dass ich wirklich innehalten musste und einfach... Es hat mir total geholfen, komplett anwesend zu sein. Und das ist eine Qualität, die ich nicht mehr missen möchte. Die ich aber vorher in diesem Ganzen von A nach B nach C und einen Vortrag hier und dann Sitzung da und noch schnell den Kunden zurückgerufen. Und das ist da komplett untergegangen. Und so war ich gezwungen, eben sehr wirklich einfach anwesend zu sein. Also wirklich zu sein und weniger zu tun. Und das hat nochmal eine emotionale Vertiefung auch bewirkt, die ich total schätze und die ich nicht mehr missen möchte.
Beeindruckend. Jetzt gucke ich so ein bisschen auf unsere Uhr und muss tatsächlich schon in die Schlussfrage reinbiegen. Schade. Trotzdem, wir haben ja ganz viele Impulse irgendwie bekommen und mitnehmen können. Was ich mich so gefragt habe, wenn ich deine Karriere so angucke, die ja wirklich echt beeindruckend ist, du warst ja sehr wandlungsfähig. Also du hast nach dem Studium in Oxford angefangen, bei einer echt guten Unternehmensberatung zu arbeiten. Also da muss man schon was auf dem Kasten haben, glaube ich, wenn man da einen Job kriegt. Dann hast du in Indien eine NGO gegründet. Hast danach bei einem Smoothie-Hersteller gearbeitet und den in Deutschland auch eingeführt. Und dann warst du nochmal bei einer Fastfood-Kette. Also sehr unterschiedliche Karrieren, würde ich sagen. Wenn ich mich jetzt bei deinen Freunden erkundigen würde, was könnten die sich denn noch so für dich vorstellen? Also was käme außer The Next We als nächstes in Frage?
Also ich glaube, meine Freunde würden einstimmig sagen, sie ist angekommen. Weil ich eben durch und durch Unternehmerin bin. Ich glaube, das hätte man schon, also man hätte es wahrscheinlich schon als Kind erkennen können. Ich habe lange gebraucht, das für mich zu erkennen. Und damit tue ich jetzt genau das, was ich immer schon tun wollte. Und jetzt kann man sagen, okay, Unternehmen für was? Also es ist ja kein Selbstzweck. Und ich stehe auch für Weiterentwicklung. Ich bin immer für Weiterentwicklung aufgestanden. Und das ist unser Kernprodukt. Also was Besseres kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das ist für die Gründung ist für mich kein Karriereschritt, sondern wirklich ein ganz großes inneres Anliegen, damit jetzt auch die Welt zu verändern, indem mehr und mehr Menschen eben wirklich ihr Mindset ändern können und wir auch kollektiv was bewegen.
Die Welt.
Genau.
Wenn sonst nichts ist.
One person at a time.
Ja, genau. N gleich eins.
Genau. Nein.
Ich drücke euch wirklich die Daumen dafür. Ich freue mich, dass du da so angekommen bist bei dir und für dich das Richtige gefunden hast. Das ist ja auch immer nicht leicht, irgendwie, bis man weiß, wo man nicht so beruflich so sein Zuhause hat. Also das gönne ich dir, finde ich schön. Ich werde das weiter verfolgen in Zukunft und bedanke mich einfach jetzt mal für unser spannendes Gespräch.
Ich habe zu danken, Carina.
Cool, dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift@handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.